Im Silicon Valley ist das Thema Virtual Assistant ein Riesenthema. Das ist eigentlich das Ding, was sie machen wollen. Eine KI-getriebene Assistenzsoftware, die eigentlich alle Bereiche in unserem Leben abdeckt. Und genau darüber wollen wir reden, weil bei einem virtuellen Assistenten kommen wir irgendwann wahrscheinlich nicht umher, dass der irgendwie auch unsere Emotionen lesen und verstehen kann.
Angesichts dieser neueren Entwicklungen müsste man sich da jetzt in naher Zukunft nicht vielleicht auch fragen, wie es den Maschinen geht?
Herzlich willkommen zu Servus KI, deinem Forschungspodcast zum Thema künstliche Intelligenz der Universität Bamberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen der Podcast gefällt, drücken Sie gerne auf Abonnieren und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App. Servus Stefan.
Servus Lennart. Heute haben wir ein besonders spannendes Thema uns vorgenommen. Emotionalität und Maschinen. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle an diese Filmszene aus Stanley Kubricks Odyssee im Weltraum, diesem Meisterwerk, wo also ein Kampf auf Leben und Tod entbrennt zwischen dem Bordcomputer einer Raumstation und der Crew, als diese beschließt, ihn aufgrund einer Fehlfunktion abzuschalten. Jetzt gehören solche intelligenten Sprachsysteme oder Sprachassistenten heute für viele von uns schon zum Alltag. Die nennen sich dann Siri, Alexa, Mycroft oder Google Assistant. In letzter Zeit häufen sich auch Berichte über Chatbots, die spontan Liebeserklärungen formulieren oder zu rassistischen Äußerungen dann tendieren, wenn man ihnen Angst macht. Das hat uns hellhörig gemacht und wir haben uns gefragt, woher kommen diese vermeintlichen Gefühlsausbrüche bei den Maschinen und welche Sorgen und Ängste hat eigentlich so ein Chatbot? Beziehungsweise können wir emotionalen KI-Systemen überhaupt vertrauen? Oder werden die dann nicht in gewisser Weise autonom und unberechenbar und müssen uns dann nicht jederzeit auf eine Revolte der Maschinen quasi gefasst machen?
Und da haben wir uns heute den perfekten Gast mit eingeladen. Herzlich willkommen, Herr Professor Carbon.
Ganz, ganz toll, dass ich hier dabei sein kann. Ich freue mich sehr über diese Einladung und Servus, hallo.
Professor Klaus-Christian Carbon ist Lehrstuhlinhaber für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre an der Uni Bamberg und Mitglied des Bamberger Zentrums für Künstliche Intelligenz, kurz BAKAI. Er forscht und lehrt zu vielen verschiedenen Themen, schwerpunktmäßig aus dem Bereich der Wahrnehmungs- und Gedächtnispsychologie. Ästhetikforschung ist ein großer Schwerpunkt. Ja, er ist auch an sehr vielen angewandten Projekten, Industrieprojekten beteiligt, wo es dann um Emotional Design geht und um Mensch-Maschine-Interaktion. Und wenn ich da an diese Projekte denke, dann steht ja da eigentlich immer der Mensch im Mittelpunkt. Und angesichts dieser neueren Entwicklungen müsste man sich da jetzt in naher Zukunft nicht vielleicht auch fragen, wie es den Maschinen geht?
Es ist tatsächlich eine wahnsinnig spannende Sache. Ich bin selber, von meinem Background bin ich Psychologe, aber eben auch Philosoph. Und deswegen will ich da auch so ein paar philosophische Dinge reinbringen. Weil tatsächlich erst durch eine Abgrenzung oder eine Abgrenzungsnotwendigkeit zu einer Maschine verstehe ich vielleicht, was der Mensch wirklich ist. Also eigentlich ist eine KI ein super Tool, um endlich mal zu überlegen, was macht denn den Menschen eigentlich aus. Und solche Debatten gab es natürlich früher schon. Abgrenzung zum gegenüber einem Tier, Abgrenzung gegen Gott, Abgrenzung gegen alles Mögliche, Außerirdische beispielsweise, wie könnten die sein? Aber jetzt ist es tatsächlich so, ein Psychologe oder eine Psychologin sollte natürlich immer den Menschen im Mittelpunkt haben. Und wir sollten als Gesellschaft auch verstehen, dass die Psychologie die wichtigste Herangehensweise an die Jetztzeit ist. Wir müssen eben verstehen, dass es jetzt umso mehr noch um den Menschen geht und dass wir verstehen müssen, was den ausmacht und was er braucht, um glücklich zu werden, um tatsächlich eine Wirksamkeit im Leben zu erhalten. Und die KI kann wahnsinnig helfen, aber sie muss eben auch bedenken, dass es manchmal sehr, sehr gefährlich wird für den Menschen, weil vielleicht das genuine Menschliche attackiert wird. Also wenn jetzt ganz, ganz viele Dinge plötzlich funktionieren und die funktionieren ja sagenhaft gut. Also wenn wir die ganzen kognitiven Aspekte anschauen, dann muss man ganz offen sagen, naja, die KI kann ganz oft das besser als wir selber. Und wenn wir es im Emotionalen anschauen, dann muss man jetzt erstmal selbstkritisch sehen, wo sind wir denn eigentlich als Menschen? Also sind wir nicht auch alle erst auf dem Weg, emotional tatsächlich einigermaßen zu funktionieren? Also ich spreche von der Zeit um die 90er Jahren. Da habe ich das erste Mal festgestellt, dass es in der Psychologie so einen Wandel gibt, dass sich Emotionen, dass das nicht nur so ein Problem ist, was in der Psychologie gesehen wird als sozusagen da wird irgendwie die Kognition, die kalte Kognition, die Ratio wird unterminiert, sondern dass es eigentlich vielleicht der maßgebliche Bereich ist unseres Erlebens und Tuns. Und ich habe tatsächlich mir den Kopf zerbrochen, wo es Bereiche gibt, die rein rational sind und rein kognitiv, so wie wir es früher in den 80er Jahren noch definiert haben, also dass man wirklich einen klaren Verstand hat, und mir ist keiner eingefallen. Ich gebe mir mal das Beispiel vom elffachen Kopfrechenweltmeister, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite, ein guter Freund von mir. Ich frage ihn, haben manche Zahlenkolumnen, fünfstellige Zahlen oder einstellige Zahlen, haben die eine Bedeutung für dich auch emotional? Sagt er, natürlich. Ich sehe da natürlich etwas Emotionales und ich verbinde etwas damit. Und die 7 ist halt wertiger als die 5 oder irgend sowas. Affekte und Emotionen sind wahnsinnig wichtig. Deswegen wird es jetzt auch abgebildet bei der KI. Und deswegen wird es auch spannend. Aber es wird irre, sozusagen gefährlich in der Weise, weil es eben den Menschen ganz, ganz stark penetriert.
Also das finde ich total faszinierend, als emotional, sehr emotional denkender Mensch auch, diese Perspektive zu haben. Ich fühle mich da drin sehr wohl. Ganz oft mache ich bei meinen eigenen Kreativ- und Denkprozessen, nutze ich Emotionen ganz bewusst. Und es gibt auch Situationen, wo ich sage, da muss ich jetzt durch diese Emotion, weil die gibt mir die Antwort. Die weiß gerade etwas, was ich rational noch nicht weiß, aber ich werde es in 2 oder 3 Tagen verstanden haben. Das ist aber immer langsamer. Und deshalb einfach vielleicht nochmal ganz allgemein gefragt, warum haben wir Menschen Emotionen? Woher kommt die Emotionalität beim Menschen?
Wenn wir jetzt mal so eine harmlose Szene im Supermarkt uns überlegen, da fährt jemand uns, kommt entgegen mit seinem Trolley, mit seinem Einkaufswagen, und wir weichen aus, ja, weil es einfach relativ eng ist, so ein kleiner Bio-Supermarkt. Und normalerweise quittiere ich diese nette kleine Handlung. Das ist aber nur eine kleine Handlung. Da gehe ich nicht hin und sage, hören Sie zu, Sie kriegen jetzt einen Preis, weil Sie sind der tollste Nachbar der Welt und hier habe ich das Zertifikat und ich lade Sie ein zum Dinner. Das ist ganz, ganz toll und so weiter. Nein, es ist tatsächlich eher so, in dem Moment kommt so eine Zehntelsekunde, kommt so ein kleines Flackern in den Augen auf, ein kleines Lächeln, vielleicht nicken und so weiter. Und das versteht die andere Person, wenn sie gerade aufmerksam war. Oh ja, das wurde festgestellt, das wurde wahrgenommen. In dem Moment kommt selber so eine Mimikry-Handlung. Also ich grinse selber, die andere Person merkt es auch. Und sofort ist die Stimmung ein bisschen anders. Aber es ist vor allem eine Situation schnell geklärt. Ja, es ist also eine freundliche Atmosphäre. Es ist eine mitdenkende Atmosphäre. Es ist total komplex, was da drin ist. Ist ein Hammer. Das kann eine künstliche Intelligenz nicht annähernd bisher abdecken. Diese wahnsinnig effiziente, kompakte Informationseinheit, das ist es. Das ist die magische Sache, dass wir nicht annähernd verstehen. Also die meisten Menschen glauben immer um Emotionen, da geht es nur darum, was ist ich, ich wurde verlassen, ich bin in tiefer Trauer, ein Mensch ist gestorben, das sind Emotionen, aber nein, das sind ja genau diese kleinen Sachen, dieses Freuen über eine kleine Sache, ein kleines Geschenk und so weiter, und damit ist ja nicht irgendwie nur Danke gesagt, sondern da merkt man Wertschätzung, da merkt man Nähe, da wird ganz viel vermittelt, was ich in Worte gar nicht bringen kann oder nur in wahrscheinlich Gedichtbänden.
Also das heißt, wir sehen eigentlich, dass Emotionen helfen, relativ komplexe Kommunikation in einen Gesichtsausdruck, eine Gestik zu fassen, die das Gegenüber verstehen kann. Und das führt mich eigentlich direkt zu meiner zweiten Frage. Woher kommt denn dann Emotionalität bei Maschinen? Woher kann sie kommen oder ist sie nur vermeintlich? Kommt das irgendwie aus Trainingsdaten oder bilde ich mir das einfach nur ein, so wie ich mir einbilde, dass wenn der Computer gerade hängt, er halt einfach auch eine Auszeit braucht und danach wird es schon wieder gehen?
Also beim Menschen ist sozusagen, da konstatieren wir, dass echte Emotion da ist. Beim anderen System sind wir skeptisch. Manche sagen, da gibt's schon emotionale Schaltkreise oder das sind schon Emotionen, würde ich verneinen, aber sage ich jetzt gleich. Aber jetzt gehen wir erstmal vom Menschen aus. Wie hat der denn das eigentlich oder sie das gelernt? Also weil manche Emotionen, wissen wir, die sind ja nicht von Anfang an da. Beispielsweise so etwas wie Ekel ist am Anfang eher etwas, was als Abneigung oder Aversion bekannt ist, aber nicht als Ekel. Also Ekel ist wesentlich differenzierter und ist tatsächlich auch kognitiv vermittelt durch tatsächlich Lernvorgänge, durch Modelllernen ganz, ganz stark bei Ekel. Sowas wie Spinnenekel, also nicht nur Spinnenangst. Spinnenangst wird auch so oftmals vermittelt, aber wenn eben ab und zu mal Menschen kreischen, schreien oder danach wild schlagen, dann wird es für mich ein Handlungsschema, das ich auch lerne. Und jetzt kann man erstmal davon ausgehen, dass viele unserer Emotionen ja erstmal antrainiert sind und natürlich kulturell und sozial vermittelt sind. Also gar nicht so aus uns heraus erstmal kommen, automatisch, sondern die müssen geshaped werden, die müssen eingebettet sein. Und da sind wir ja schon eher bei denen, was Sie gerade gesagt haben, mit den Trainingsdaten. Das sind ja auch nichts anderes als Trainingsdaten. Jetzt kommt aber trotzdem eines hinzu, wir können bei Menschen tatsächlich es messen, dass wir beispielsweise so etwas haben wie Empathie. Es gibt starke Belege, dass wir Dinge nachspüren. Wir haben neuronale Gruppen, die auf etwas reagieren und wir interessanterweise ähnliche Reaktionen haben, als würden wir es selber erlebt haben.
Aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Film schauen, ne, genau dann, das brauche ich ja da, sonst kann ich den ja gar nicht erleben.
Richtig, jetzt weint da eine Person, weil die ganz furchtbare Trauer erlebt und wir erleben auch in dem Moment starke Trauer. Das ist tatsächlich Empathie und das ist etwas, was wir tatsächlich selber fühlen, was wir aber bis heute nicht richtig verstehen, wie wir das messen können, sondern wir müssen da auch einfach vertrauen. Deswegen ist es auch töricht zu sagen. Also natürlich kann ich etwas einem vormachen. Ich kann jetzt sagen, ich bin furchtbar traurig und ich bin gar nicht traurig, weil ich beispielsweise einen Vorteil mir erheischen will. Menschen sind eben nicht nur emotional, sondern sie sind auch klug und deswegen können sie das auch einsetzen. Aber wir müssen erstmal davon ausgehen, wenn Sie oder Ihre Kollege sagen, ich bin gerade fröhlich, es ist einer der glücklichsten Momente meines Lebens, weil ich gerade beim Kind gerade geboren worden ist und so weiter, dann muss ich das erstmal einfach glauben. Und es gibt starke Evidenzen, dass es auch tatsächlich so ist. Jetzt ist es aber so, bei einem größten möglichen Datensatz von heute kann ich zwar davon ausgehen, dass ich das simulieren kann, dass ich sozusagen typische Reaktionen zeige, bis hin zu, ich weiß ja, was körperliche Phänomene sind, das ist alles in der Psychologie wunderbar erforscht, also würde ich anfangen zu zittern, ich würde mich vielleicht geduckt halten, wenn ich mich unsicher fühle und so weiter. Und das würde der, nehmen wir mal an, die künstliche Intelligenz wäre angeschlossen an eine Robotik, das jetzt auch noch relativ humanoid aussieht, dann würde das die typischen Bewegungen machen und wir würden es diesem System vermutlich stark abnehmen. Und jetzt ist das Wichtige festzustellen und zu verstehen, dass eigentlich das vor allem wichtig ist, was beim anderen ankommt. Und das fühle ich als Mensch sehr stark auch. Also selbst wenn ich weiß, es ist ein Computer, der ist programmiert, der hat eine sogenannte künstliche Intelligenz, werde ich vermutlich selber wiederum das spüren, weil meine Spiegelneuronen tatsächlich evolutionär so lange trainiert sind, dass es relativ wurscht ist, wer vor mir steht. Selbst eine Robbe mit einem schönen Fell, die vielleicht schnurrt, obwohl eine Robbe, glaube ich, nicht schnurrt und vielleicht einen Gesichtsausdruck macht. Robben machen keinen Gesichtsausdruck. Werde ich ein menschliches Modell drüber ziehen und werde sozusagen denken, dass das ein emotional fühlendes Wesen ist, was mir in Interaktion, sozial in Interaktion tritt. Und deswegen fühle ich es selber. Und das ist wahrscheinlich noch wichtiger als die Frage, ob das System selber das fühlt. Selber fühlt es an der jetzigen Entwicklungsstufe definitiv nicht. Davon können wir sicher ausgehen. In Zukunft ist es eine andere Frage.
Bis jetzt haben wir uns ja eher damit beschäftigt, dass die Emotionalität der Maschine, die wir da gerade scheinbar beobachten, viel mit uns, also im Auge des Betrachters liegt quasi. Jetzt wäre meine Frage, welche Bedingungen müsste man jetzt in so einem KI-System schaffen, damit es wirklich auch selbst in der Lage ist, Emotionalität zu entwickeln, so wie wir das bei uns erleben?
Also das ist natürlich eine irre schwere Frage. Aber ich versuche sie trotzdem mal schrittweise zu beantworten. Es ist so, wenn es keinen Bezug auf mich selbst gibt, wenn es sozusagen kein Selbst gibt und wenn es auch keine Konsequenzen meines Tuns gibt, werde ich vermutlich nie Emotionen wirklich haben können. Das ist meine These. Das ist so, wenn ich sozusagen nicht weiß, was Verlust bedeutet, was es eine Bedeutung hat, dass wenn das nicht mehr da ist, wenn der Partner, die Partnerin, das Haus, das Auto, keine Ahnung, was es ist, es kann ja, können ja alles Mögliche sein, aber wenn es sozusagen immer nur virtuell ist, wenn das System eigentlich keine Konsequenzen spüren wird, dann kann ich mir eigentlich eine echte Emotionalität nicht vorstellen. Und das ist übrigens ja auch das große Problem an psychologischen Experimenten manchmal. Also da wird man in ein Labor eingeladen, da kann ich schon davon sprechen, dass es trotzdem emotionale Bedingungen sind, dass ich, was weiß ich, jetzt gesagt bekomme, okay, dir wird jetzt das ganze Geld weggenommen, stell dir das vor, dann werde ich das mir schon vorstellen. Die Vorstellungskraft eines Menschen ist sehr, sehr groß. Aber ich weiß auch tatsächlich, was Verlust bedeutet und ich kann mir das vorstellen. Aber der echte Verlust erst bringt die wirkliche Konsequenz und die echte langfristige emotionale Reaktion. Insofern, sobald das gegeben ist, sehe ich da eher eine Chance. Solange das nicht gegeben ist, schwierig. Und das selbst zu entwickeln, ist ja selbst bei einem Menschen, ist ja ein Entwicklungsprozess. Also es dauert ungefähr 30 Monate. Es wäre wie bei dem eingangs gezeigten Beispiel mit Hell 9000 von A Space Odyssey. Der hat ja tatsächlich, also er suggeriert wenigstens, dass er sowas hat wie ein Selbst. Also der verteidigt das Selbst, das ist ja ganz bemerkenswert an dem Film, dass der eben nicht einfach nur ein kluger Computer ist, sondern tatsächlich plötzlich davon spricht, schalte mich nicht ab, das ist ein großer Fehler, weil er selber einen Plan hat. Und das ist jetzt sozusagen die zweite Komponente. Der hat ein Ziel. Und jetzt kann man einen Menschen, der kein Ziel hat im Leben, und die meisten Menschen haben, glaube ich, kein wirkliches Ziel im Leben, kann man natürlich nicht das Menschliche absprechen. Aber es ist tatsächlich eine der wichtigen Bestandteile auch, dass ich so ein starkes Ziel habe und deswegen auch einen Sinn im Leben bekomme. Also das, was Viktor E. Frankl eben gesagt hat, ohne das Logos ist das Leben vielleicht auch gar nicht lebenswert. Und dann habe ich noch nicht mal die Resilienz, mich gegen den Tod aufzulehnen. Also Hell hat diese Resilienz und sagt, ich habe ein Ziel, ich muss diese Mission zu Ende bringen. Ich kann es besser als ihr, also auch noch eine Überschätzung, was ziemlich menschlich ist auch, dass man auch noch glaubt, man wäre besser als jemand anderes. Und das in vollster Konsequenz durchlebt. Und dann kommen natürlich ganz, ganz wunderbare Episoden da übrigens auch noch rein, dass es eben Kindheitserinnerungen plötzlich hat, dieses automatische System, was natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich ist bei den jetzigen Systemen, weil die völlig anders programmiert sind und völlig anders funktionieren.
Also ich fasse nochmal zusammen, irgendwie brauchen wir zur Entwicklung von Emotionalität in Maschinen eigentlich die so ein bisschen, vielleicht Theory of Mind, ein bisschen ein Bewusstseinsentwicklung. Wir brauchen die Fähigkeit zur Empathie. Das Lesen ist vielleicht etwas, was man am ehesten jetzt schon programmieren kann, dass die Maschine irgendwie weiß, aha, das Gegenüber hat diese Emotion. Aber das Entwickeln der eigenen Emotion hängt also ganz maßgeblich damit zusammen, dass ich mir Ziele setzen kann, dass ich auch Konsequenzen meines Handelns habe und letztlich auch spüren kann. Das führt eigentlich zu der Frage Embodiment. Also wenn wir jetzt eben nicht mehr über einen Chatbot, der auf dem Handy läuft oder auf einem Bildschirm erscheint, sprechen, sondern wenn wir über einen Roboter sprechen, der also auch irgendwie Limitationen, aber auch Möglichkeiten hat, in unserer echten Welt zu interagieren. Wie sehen Sie das Thema Embodiment? Ist das eine Notwendigkeit auch für Emotionalität oder nur optional?
Die spannende Sache ist ja, dass Embodiment ein ganz großes Thema mittlerweile, das ist ein Trend seit vielleicht 10 Jahren, dass Embodiment sehr stark besprochen wird und trotzdem gar nicht richtig angekommen ist in der Psychologie, muss ich ehrlich sagen. Und vor allem noch fast gar nicht in einer sinnvollen Anwendung mündet. Vermutlich ist es so, also ich habe mal vor über ja, so ungefähr 25 Jahren habe ich meine philosophische Abschlussarbeit geschrieben. Und da ging es um die Frage, ob konnektionistische Systeme Bewusstsein entwickeln können. Und ich bin damals mehr oder minder dazu übergegangen zu sagen, ja, wenn es komplex genug ist, dann wird sich ein Bewusstsein rausentwickeln. Ich bin mir da nicht mehr so sicher, weil genau die Komponente, die Sie gerade angesprochen haben, die fehlt ja bei einem einfachen konnektionistischen System. Das habe ich gar nicht bedacht damals, nämlich das Embodiment. Also der Körper ist ja tatsächlich maßgeblich dafür zuständig, dass ich bestimmte Sinnesleistungen habe, dass ich bestimmte motorische Leistungen habe und dass ich auch bestimmte Verarbeitungsweisen habe. Ja, ich komme aus dem Körper nicht raus und manchmal hat man gesagt, ich kann meinen Körper nicht verlassen und deswegen, ich werde immer sozusagen so denken und fühlen, wie ich halt bin. Und selbst wenn du das Gehirn verwandeln könntest in einen anderen Körper, das würde gar nicht so richtig funktionieren. Es ist relativ naiv, das müsste wahrscheinlich neu angelernt werden und so weiter, wobei das erstaunlich adaptiv ist. Das ist ja zum Beispiel diese Rubber Hand Illusion. Also ich würde meine Hände jetzt, eine Hand würde ich jetzt austauschen. Ich würde sozusagen hier eine Barriere ziehen und würde jetzt eine künstliche Hand daneben legen und ich würde darüber streichen über diese Hand und würde hinter der Mauer, hinter der Wand würde ich auch drüber streichen über meine Hand, über meine reale Hand synchron. Und es dauert ein paar Sekunden, noch nicht mal 10 Sekunden, dass ich das Gefühl habe, diese Hand liegt etwas weiter links. Das ist eben diese künstliche Hand. Und wenn ich dann da drauf haue zum Beispiel irgendwann, dann tut mir das auf einmal weh. Dann spüre ich das, obwohl ich das rein visuell vermittelt bekomme. Und das tatsächlich richtig zu verstehen, ist ganz essentiell, glaube ich. Und Ihre Frage ist wahrscheinlich die allerwichtigste. Es hat eben auch eine Konsequenz auf meinen Körper. Emotionen sind deswegen ja auch wichtig. Sie sind ja auch ein wichtiger, nicht nur sozialer Kit, sondern sie sind auch ein Schutz. Also warum ducke ich mich und mache so? Und jeder weiß sofort, was ich ungefähr jetzt fühle. Ich habe irgendwie Angst, dass da irgendwas passiert. Also sobald ich eine Situation nicht richtig einschätzen kann und ich weiß, ich habe wahrscheinlich wenig Kraft gegen einen Gegner oder eine ungewisse Kraft, eine ungewisse Macht anzukommen, dann habe ich Angst. Und Angst bedeutet meist, ich duck mich, weil es könnte sozusagen auf mich da was drauffallen, es könnte auf mich eingeschlagen werden. Und da weiß ich eben als relativ aufrechter Mensch mit einer aufrechten Wirbelsäule, dass ich extrem verwundbar bin in diesem Bereich. Das ist tatsächlich ein körperliches Wissen, was so stark drin ist, dass ich das nicht kognitiv ausführen muss, diese Überlegung, sondern das wird für mich ausgeführt und es funktioniert damit viel, viel schneller. Und es kann dann im Folge dessen kann es in eine Emotion münden. Also ich habe sozusagen davor schon eine Angstreaktion, also wirklich spannend, eine Angstreaktion, die ist schneller und dann fühle ich die Angst. Dann plötzlich fange ich an zu zittern und denke mir, oh Gott, ich muss hier raus und dann fängt meine Kognition an, wie komme ich da raus? Ich entwickle einen Plan. Im Prinzip ist die Unversehrtheit des Körpers in der Weise, dass wir überlebensfähig sind, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und deswegen gibt es auch Emotionalität. Das ist auf jeden Fall ein großer Teil des Ganzen. Und insofern, ich glaube, dass eben auch ohne Körper, ohne körperliche Ausgestaltung einer KI, kann ich das wahrscheinlich auch gar nicht so entwickeln. Aber ich kann es natürlich immer simulieren. Da sind wir wieder bei einem anderen Punkt, aber es ist eben was anderes. Es ist zu trennen und es wird meist in einen Topf geschmissen, weil das heißt dann, nein, emotionale, jetzt Chat, GPT-4o, das kann das jetzt. Es kann zwischen den Zeilen lesen. Es kann nicht zwischen den Zeilen lesen, sondern es hat sehr, sehr gute Modelle, die sozusagen das, was typischerweise in den Zeilen gelesen wird, assoziieren kann. Und das ist aber trotzdem was anderes. Es ist qualitativ was anderes, mündet aber in einer vielleicht nicht zu unterscheidbaren Reaktion.
Das heißt, im Moment ist die Rede davon, dass man einem Chatbot irgendwie Angst machen könnte, mit Sicherheit übertrieben. Es verfügt bereits über ein assoziatives Netzwerk, was ja eine notwendige Voraussetzung wäre dafür, um Emotionalität zu entwickeln, aber eben nicht hinreichend ist. Und wir haben jetzt noch ein paar andere Komponenten genannt. Also dieses Embodiment scheint zentral zu sein. Da haben wir auch schon Beispiele kennengelernt, den Barkeeper-Roboter James beispielsweise, der zumindest über einen Rumpf und einen Greifarm verfügt und auch über ein rudimentäres Display, über das er dann mit seiner sozialen Umwelt in Austausch treten kann. Und dann fehlt eben noch der entscheidende Baustein des Selbstkonzepts und so ein bisschen ein Bewusstsein dafür, dass das Leben endlich sein könnte und dass meine Handlungen für mich unmittelbare Konsequenzen haben oder auch langfristige Konsequenzen haben können. Das wären quasi so die Bausteine, die man irgendwie jetzt maschinell repräsentieren müsste.
So würde ich das genau sehen, ja.
Unabhängig davon kann KI bereits im Bereich der Psychotherapie oder im Bereich der Pflegeassistenz und so weiter durchaus sehr hilfreich eingesetzt werden. Was wird in Zukunft möglich sein oder was ist bereits möglich mit KI, um ja pflegende Angehörige zu entlasten?
Ja, und da muss man einfach mal schauen, wie alltäglich Bedarfe vorhanden sind. Also jetzt gibt es zum Beispiel eine Initiative, die ich erstmal ganz toll finde, dass man Begegnungs- und Gesprächsbänke einrichtet.
Gegen Einsamkeit gerade, ne? Diese Plauderbanken.
Genau. Ich bin einsam, ich gehe dahin und da gibt's einen, der hat wir nennen das ja auch manchmal ein offenes Ohr. Sehr spannend. Also die Formulierungen sind ja manchmal sehr revealing. Also wir haben ein offenes Ohr, heißt ja eigentlich noch nicht einen offenen Kopf und auch kluge Antworten, sondern ich brauche manchmal, das ist ja auch dieses Phänomen bei Friseuren oder Friseurinnen, dass die Leute erzählen und erzählen und erzählen. Übrigens enorm persönliche, teilweise intime Dinge. Wir hören, dass Menschen, völlig fremden Menschen, tatsächlich zum Beispiel im ICE und so weiter, tatsächlich Dinge erzählen, die sie wahrscheinlich dem Partner noch nicht mal erzählen. Also es gibt ein Phänomen, dass wir unbedingt wollen, dass dir jemand zuhört, aber spannenderweise vielleicht auch eine Reaktion, aber wir brauchen eigentlich das ganz oft nicht. Und das müssen wir jetzt einfach mal wertfrei analysieren, also einfach kalt analysieren sozusagen. Es gibt dieses Phänomen, dass wir das wollen, wir wollen das deponieren, wir wollen jetzt die Sorgen da deponieren und wir erwarten ja nicht, dass wir sagen, hört mal zu, hier die Visitenkarte und bitte hier auch unterschreibt mir eine Verschwiegenheitserklärung, ruf mich in 5 Stunden wieder an und so weiter, wie es mir dann geht. Nein, es ist völlig unverbindlich und wenn wir jetzt erstmal so einen Bedarf haben, da würde ich sagen, oh ja, da könnten wir wahrscheinlich viel Hilfe tatsächlich geben. Das heißt aber nicht, dass ich propagiere, dass das komplett ersetzt wird. Aber wir müssen ja realistisch sein. Also wir haben eine alternde Gesellschaft und jetzt müssen wir einfach damit umgehen. Es ist genauso, was wir zum Beispiel jetzt gerade für ein Projekt anberaumen oder gerade planen, ist eben die Beratung von Menschen, die Hinterbliebene sind. Also gerade ist ein Mensch gestorben, Trauerbegleitung. Also Trauerbegleitung ist etwas, was früher mal institutionell von der Kirche übernommen worden ist. Jetzt gibt es private Seelsorge, es gibt institutionelle Seelsorge, aber es gibt viel zu wenig. Das ist ziemlich sicher. Es ist die Frage, ob wir das nicht teilweise auffüllen können. Also, dass wir zwar das nicht abstellen, dass wir auf keinen Fall auf Menschen verzichten, aber dass wir eben sagen, wir sprechen vielleicht zwischendrin mal mit einem Bot, der aber natürlich erstmal in sehr, sehr hochwertiger Weise emotional fit ist und auch zum Beispiel solche massiven Probleme wie große Depression, eine starke Depression oder beispielsweise eine Verzweiflung tatsächlich diagnostizieren kann und dann eben direkt Tipps geben kann, wo man sich tatsächlich fachkundig hinwenden kann. Also ich bin der Letzte, der sozusagen das alles automatischen Systemen überantworten will. Trotzdem sehe ich da große Vorteile. Genauso bei der Psychotherapie, auch da sind wir in Gesprächen, dass wir müssen ja einfach mal realistisch konstatieren, dass sie mindestens ein halbes Jahr meist warten müssen auf eine Psychotherapie. Ja, das ist ja ein Desaster. Also was machen sie denn ein halbes Jahr? Jetzt können sie irgendeine Literatur tatsächlich lesen. Sie können sich mit Freunden darüber unterhalten. Aber ehrlich gesagt ist es suboptimal. Und es wäre doch toll, wenn schon vorbereitende Gespräche, die vielleicht auch diagnostischer Art sind, also wo auch Diagnostik schon betrieben wird, weil auch das ist ja ein Tool, was wichtig ist, auch emotionale Stabilität erkannt wird und wo vielleicht auch identifiziert wird, diese Person sollte ein bisschen vorgenommen werden, also in der Priorität. Und das ist alles noch nicht vorgesehen. Und natürlich kann ich auch das faken. Und dann wird das System mir vielleicht frühzeitig das angeben, oh, die Person muss priorisiert werden. Aber das kann ich beim Menschen auch konstatieren. Ja, da kann ich das auch von großer Verzweiflung, von suizidalen Gedanken und so weiter sprechen und dann werde ich vielleicht auch vorgenommen. Die wichtige Message ist, wir brauchen tatsächlich Rezepte für diese Probleme und manchmal ist es wirklich so, dass es einfach nur dieses Wissen, da ist jemand, da ist etwas, wo ich einfach mal was reingeben kann und da kommt auch ein bisschen was zurück. Und sei es eben ein paar Wiederholungen, Sprüche oder eben sinnvolle Reaktionen oder Tipps.
Ja, das war ja auch, glaube ich, eine der ersten Anwendungen von künstlicher Intelligenz, wenn wir an die 60er Jahre zurückdenken, 2 Jahre bevor Stanley Kubricks Odyssee im Weltraum in die Kinos kam, hat Weizenbaum eben Eliza programmiert, also eine KI-Therapeutin im Endeffekt, die also ein sprachverarbeitendes KI-System war, wo man also über Texteingabe dann als Klient mit dieser Therapeutin interagieren konnte und die einem dann eben auch Rückmeldung gegeben hat im Rahmen der damaligen Möglichkeiten.
Und das Spannende ist ja, das System war ja nicht wirklich intelligent, aber trotzdem alleine dieses Wiederholen, ja, wenn man eben sagt, mir geht's zurzeit nicht gut, was weiß ich, das Auto ist kaputt gegangen und jetzt habe ich finanzielle Sorgen und dann erzähl mir von deinen finanziellen Sorgen. Oh, das hört sich schlimm an. Ja, also alleine diese Reaktion bringt mich schon in ein Gefühl, oh, da ist was, was mich versteht und jetzt kann ich mehr erzählen.
Jetzt haben Sie ganz am Anfang im Gespräch gesagt, ja, also vor den 90ern wurden Emotionen tendenziell eher als etwas Problematisches, als etwas Negatives gesehen. Lassen Sie uns den Gedanken kurz nochmal in die neue Technik der KI reinbringen. Also sind KI, gefühlvolle KI-Systeme überhaupt immer erstrebenswert oder sind die nicht vielleicht dann doch unberechenbar oder haben eben Verzerrungen drin durch diese Emotionen? So, oder ist das einfach ein alter Gedanke, den wir ablegen können an der Stelle?
Wenn es um Exploitation von Emotionen geht, gebe ich Ihnen recht. Also wenn sozusagen das manipulativ genutzt wird, ich merke, dass die Person zum Beispiel jetzt in einem schlechten Zustand ist, emotionalen, dann weiß ich typischerweise, dass sie zum Beispiel jetzt alles, was mit Sicherheit zu tun hat, was das wieder aufrichten wird, das selbst wird diese Person zum Beispiel konsumieren. Ja? Bis hin zu Schokolade oder irgendwelche ungesunden Sachen, wo ich einfach sage, ist das doch jetzt einfach und so weiter und ist meinen Spezialriegel oder irgendwas. Das ist tatsächlich irgendwo zu verurteilen vielleicht oder es ist auf jeden Fall negativ zu sehen, sagen wir es mal so. Die anderen Sachen, da würde ich Ihnen nicht recht geben oder ich würde einfach dagegen halten oder ich würde eine starke Position einnehmen. Es ist doch enorm wichtig, wenn Sie mir beispielsweise erzählen, ich bin das künstliche Intelligenzsystem, Sie sind der Mensch und ich merke, also ich registriere, ich merke es nicht, ich registriere als automatisches System, der Mensch ist in einer schwierigen Situation gerade, hat ganz, ganz wenige Handlungsmöglichkeiten und fühlt sich total defizitär. Dann werde ich meine Strategie der Informationen, der Informationsvermittlung und die Strategie, wie es zu einer Lösung kommt für ein Problem, ganz anders angehen müssen. Das ist so ein essentielles Mittel, weil ich unter Umständen erstmal andere Sachen lösen muss, weil die Person gar nicht an dieses echte Hauptproblem, was gelöst werden muss, gar nicht rangehen kann, weil da einfach was dagegen steht. Eigentlich ist es doch sowieso so, Persuasion, Argumentation funktioniert immer auf individueller Basis und da ist der Emotionale und das Körperliche immer auch mitgedacht. Ja, und es muss natürlich auch mitgedacht werden. Und jetzt können wir es auch mitdenken, weil wir haben so viele Trainingsdaten, dass wenn wir Diversität, und das hat ja auch was mit Diversität zu tun, also nicht nur die unterschiedlichen Menschen, die unterschiedlichen Kulturen, die unterschiedlichen Bedürfnisse in den Kulturen und sozialen Herangehensweisen und Erziehungsstilen und so weiter, die können wir mehr und mehr berücksichtigen, weil wir A, aus der Psychologie, der Soziologie und all diesen wunderbaren Wissenschaften ganz, ganz viel Wissen haben und mittlerweile Datenbestände haben, die wir besser kategorisieren können und weil wir endlich verstanden haben, dass Diversität ein ganz, ganz wunderbares und wichtiges tatsächlich eine Facette ist oder eine Dimension, die wir ja lange Zeit nicht verstanden haben.
Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Wir haben, glaube ich, jetzt in der zurückliegenden halben Stunde sehr viel erfahren über menschliche Emotionalität im Spiegel der maschinellen, der vermeintlich maschinellen Emotionalität. Und ich glaube, wir wissen jetzt auch ein bisschen besser, an welchen Stellen ja Forschung ansetzen könnte auf dem Weg hin zu einer wirklich emotionalen KI. Und wir müssen uns jetzt, glaube ich, erstmal keine Sorgen machen oder Rücksicht auf die Gefühle von Chatbots nehmen, beziehungsweise Therapieangebote für Pflegeroboter mit Burnout entwickeln. Was nicht bedeutet, dass das nicht irgendwann mal ein Thema sein könnte.
Ja.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Professor Klaus-Christian Karbon.
Ja, und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das war mir eine große Freude. Und was ich eben auch vielleicht betonen will bei so einem Podcast, dass es ja nicht nur toll ist, ein bisschen Informationen zu geben, was man selber denkt, sondern man kommt durch so einen Podcast auch selber weiter. Und das kann ich hier wirklich ganz, ganz stark bestätigen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt noch Fragen oder Anmerkungen haben rund um das Thema KI, dann schreiben Sie uns gerne einen Kommentar oder schicken Sie uns eine E-Mail an servus-ki@uni-bamberg.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus.
Servus.